NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Charlotte Voss. Wir schauen unter anderem auf folgende Themen. In Hamburg beginnt der CDU-Parteitag. In Berlin wird weiter nach einem Weg zum Digitalpakt gesucht. Nahe Stockholm beginnen Friedensgespräche für den Jemen. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar. In Besançon protestieren nun auch Schüler gegen die Reformpläne der französischen Regierung. Und bei Bad Oeynhausen wird endlich die Autobahnlücke geschlossen. Nun also ist es soweit. Die CDU ist in Hamburg für ihren Parteitag zusammengekommen. Der war ewig geplant und wird nun nach den schlechten Ergebnissen für die Volksparteien bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen einen Neuanfang bringen. Denn Angela Merkel verkündete im Nachklapp der Wahlen, sie werde nicht wieder kandidieren für die Parteispitze. Die seit Wochen mit Spannungen erwartete Wahl steht morgen an. Ich bin jetzt mit Matthias Reiche verbunden. Er berichtet sonst aus Berlin und ist nun auch nach Hamburg gekommen. Schönen guten Abend, Herr Reiche.
Schönen guten Abend.
Sie sind schon angekommen. Ist die Führungsriege der CDU auch schon vollzählig?
Ja, die ist auch vollzählig angekommen. Es hat bereits das Präsidium und der Vorstand heute getagt, haben also versucht, ein bisschen die Tagesordnung festzuzurren, auch welche Anträge wann gestellt werden sollen und wie lang vielleicht auch die Redezeit sein könnte. Allerdings sind das dann alles erst Vorschläge, die morgen dann dem Parteitag vorgelegt werden. Der muss die dann beschließen. Und natürlich gibt es eine ganze Reihe auch noch von Unbekannten. Man weiß ja nur erstmal von 3 Kandidaten. Es kann ja aber natürlich sein, dass noch der ein oder andere um die Ecke kommt und sagt, ich möchte auch CDU-Vorsitzender werden. Deshalb wird es wahrscheinlich so laufen, dass man bis 12.30 Uhr Zeit hat, sich sozusagen noch zu melden für einen Antrag personell oder einen Sachantrag. Und interessant sind natürlich morgen die Personalanträge.
Die Personalanträge, genau. Schauen wir nochmal auf Angela Merkel. Sie ist ja auch schon seit den Mittags- oder frühen Nachmittagsstunden in Hamburg. Was für einen Eindruck macht sie?
Sie macht einen sehr entspannten Eindruck. Sie hat ja traditionell den Tagungsort heute Mittag abgenommen, also geguckt, ob das alles so ungefähr auch ihren Vorstellungen entspricht, wie das ausgestattet ist in dieser Hamburger Messe hier. Und sie gab sich dann dabei sehr entspannt, sprach nochmal davon, dass das natürlich ein Zeichen größtmöglicher Demokratie ist, was man jetzt hier innerhalb der CDU erlebt. Und sie selber natürlich auch voller Dankbarkeit für diese vergangenen 18 Jahre ist. Gut, da muss man mal gucken, wie das dann morgen sein wird, wenn sie dann ihre letzte Rede hält, auch wie dann daraufhin das Echo ausfällt.
Wie ist denn die Stimmung bei den anderen CDU-Mitgliedern? Herr Schäuble und auch Herr Altmaier haben ja jetzt auf den letzten Metern des Wahlkampfes nochmal ordentlich Öl ins Feuer gegossen, weil sie sich ganz klar hinter Kandidaten gestellt haben.
Ja, man merkt also natürlich, dass hier so ein Countdown läuft und die Spannung steigt. Die Stimmung wird natürlich nervöser und Sie haben es ja gesagt, na klar, es wird auch zum Ende hin so ein bisschen staubiger. Da ist also die Parteinahme von Wolfgang Schäuble. Manch einer meint hier, das hat natürlich das Potenzial, auch vielleicht die Partei zu spalten. Es ist ja sehr groß, dass dieses Prozedere hier, diese Wahl, die Geschlossenheit der Partei beschädigen könnte. Da die Sorge treibt viele um. Aber jetzt muss man einfach mal abwarten. Es ist ja nicht mehr lange hin. Ich denke mal, morgen um diese Zeit haben wir schon Klarheit.
Was meinen Sie denn? Ist das Rennen schon entschieden zwischen Spahn und Merz und Kramp-Karrenbauer oder ist tatsächlich noch alles offen?
Also ich glaube, dass Jens Spahn keine großen Chancen hat. Ansonsten glaube ich, zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz, das wird ein Rennen Nase an Nase, wenn man sich das anschaut. Die Verteilung auch. Es kann ja sein, dass es gar nicht im ersten Wahlgang reicht. Wenn es dann in einen zweiten ginge, wären vielleicht die Chancen für Friedrich Merz größer. So von der Papierform würde ich sagen, hat Annegret Kramp-Karrenbauer, weil sie hat ja relativ viele, also beispielsweise die Kommunalpolitische Vereinigung der Union, sie hat die christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft hinter sich. Das sind auch schon 250 Delegierte. Dann ein Drittel sind Frauen, da könnte man sicherlich davon ausgehen, auch die Frauenunion hat sich ja hinter Annegret Kramp-Karrenbauer gestellt, dass auch die Frauen eher für Kramp-Karrenbauer stimmen werden. Also von der Papierform sieht so aus, dass sie gute Chancen, vielleicht die besseren Chancen hat, aber eine Vorhersage würde ich nicht wagen zu treffen.
Vielen Dank dafür, das waren Live-Informationen und Einschätzungen von unserem Hauptstadtkorrespondent Matthias Reiche, der beim CDU-Parteitag in Hamburg ist. Technik aus der Steinzeit, so beschreiben Lehrer und Schüler den Zustand deutscher Schulen. Mit einem Digitalpakt will der Bund die Ausstattung fördern. Der Digitalpakt ist 15 Milliarden Euro schwer. Eigentlich wollten Bund und Länder heute eine Verwaltungsvereinbarung, wie es heißt, dazu unterzeichnen. Daraus wurde nichts, nachdem die Länder, wie wir ja wissen, gestern unisono dafür gestimmt haben, den Vermittlungsausschuss einzuschalten. Wie das Treffen bei Bundesbildungsministerin Karliczek heute lief, fasst Franka Welz zusammen.
Der Weg ist offenbar doch nicht immer das Ziel. Zumindest nicht, wenn es um den Digitalpakt Schule geht. Den wollen nämlich alle. Bund, Länder und auch die Kultusminister der Länder. Das hat der Präsident der Kultusministerkonferenz Thüringens Bildungsminister Helmut Holter von der Linken heute noch einmal bekräftigt.
Erstens, wir stehen zum Digitalpakt. Zweitens, wir wollen ihn schnellstmöglich umsetzen. Wir halten den Weg über die Grundgesetzänderung für falsch und setzen auf den Vermittlungsausschuss, dass schnell eine Einigung herbeigeführt wird, um dann den Digitalpakt auch starten zu können.
Auslöser des Streits ist der vergangene Woche vom Bundestag verabschiedete Vorschlag für eine Grundgesetzänderung. Speziell eine erst in letzter Minute durch den Haushaltsausschuss hinzugefügte Ergänzung des Artikels 104b. Der regelt, wie der Bund den Ländern bei bedeutenden Investitionen finanziell unter die Arme greifen kann. Künftig sollen die Länder demnach Gelder des Bundes in gleicher Höhe aus eigenen Mitteln ergänzen. Hamburgs Schulsenator Thies Rabe von der SPD erklärte, warum auch die Kultusminister das nicht für eine vernünftige Basis für die künftige Zusammenarbeit von Bund und Ländern halten.
Konkret, dieser Digitalpakt wäre in Zukunft nie wieder möglich, wenn diese Grundgesetzänderung gemacht wird. Und deswegen glaube ich, dass auch die Öffentlichkeit und gerade die Schulwelt ein Interesse daran haben sollte, dass diese Grundgesetzänderung, so wie sie jetzt vorgeschlagen ist, nicht Wirklichkeit wird.
Denn wenn doch, würde es bedeuten, dass künftig Bund-Länder-Programme nur noch im Ausnahmefall zustande kämen, weil viele Länder ihren Finanzierungsanteil nicht aufbringen könnten. Beim Digitalpakt ist wiederum vereinbart, dass der Bund 90% der Kosten von rund 5 Milliarden Euro übernimmt. Die Kultusminister der unionsgeführten Länder hätten noch grundlegendere Bedenken, sagte deren Sprecherin, Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann von der CDU. Die Befürchtung hier, der Bund könnte zu sehr in die Bildungshoheit der Länder eingreifen. Der Digitalpakt solle daher ganz ohne Grundgesetzänderung kommen, so Eisenmann. Diese Frage liegt nach Ansicht von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek von der CDU. Auch sie will den Digitalpakt natürlich schnell umsetzen, allerdings in der Hand der Ministerpräsidenten der Länder. Die hatten ja gestern beschlossen, dass sie nächste Woche in dem Streit den Vermittlungsausschuss anrufen wollen.
Deutschland wird wahrscheinlich in diesem Jahr erstmals seit 2002 wieder die europäischen Stabilitätskriterien einhalten, besser bekannt als Maastricht-Kriterien, die den Euro stabil halten sollen. Es könnte gelingen, die Schuldenquote unter 60% des Bruttoinlandsproduktes sinken zu lassen, sagte Bundesfinanzminister Scholz nach einer Sitzung des Stabilitätsrats von Bund und Ländern. Ursprünglich war dieses Ziel erst für das kommende Jahr geplant. Thorsten Huhn informiert.
Deutschlands Staatsfinanzen sind in bester Verfassung. Für dieses Jahr erwartet das Bundesfinanzministerium einen deutlichen Überschuss der staatlichen Haushalte von 1,75%. Das entspricht etwa 60 Milliarden Euro. Der Stabilitätsrat, in dem die Finanzminister aus Bund und Ländern und externe Experten vertreten sind, rechnet damit, dass Deutschland in diesem Jahr die Schuldenquote von 60% erstmals unterschreiten könnte. Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD, bezeichnete die Entwicklung als sehr gut. Auch die Länder hätten, mit Ausnahme von Saarland und Bremen, deutliche Überschüsse erzielt. Dieses Ergebnis ist vor allem der gut laufenden Konjunktur zu verdanken. Der Stabilitätsrat stellt aber auch fest, dass der Überschuss in den kommenden Jahren wieder sinken wird. Das liegt zum einen an den beschlossenen Mehrausgaben für diverse Projekte der Bundesregierung, zu denen auch Steuersenkungen gehören. Zum anderen wird damit gerechnet, dass die konjunkturelle Entwicklung in den nächsten Jahren schwächer ausfallen wird.
Der Krieg in Syrien fing als Bürgerkrieg an und ist inzwischen zu einem Stellvertreterkrieg geworden. Genauso ist es einige Jahre später im Jemen passiert. Millionen Notleidende hoffen dort auf ein Ende ihres Martyriums. Seit heute nun laufen nach Stockholm Friedensgespräche für das kriegszerrüttete Land unter Vermittlung der Vereinten Nationen. Allerdings nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern indirekt in getrennten Räumen. Über den Auftakt der Gespräche informiert Carsten Schmiester.
Die Vertreter der Bürgerkriegsparteien sind gekommen und mit ihnen viele Journalisten aus aller Welt. Die seit Wochen in Schweden erwarteten Gespräche haben begonnen. Zunächst mit einer Begrüßung durch den UN-Sondervermittler Martin Griffiths und Schwedens Außenministerin Margot Wallström. Die Augen der Welt richten sich in diesen Tagen darauf, was in diesem kleinen schwedischen Ort passiert. Natürlich gibt es Erwartungen an das, was Sie hier erreichen können. Das zeigt aber auch das Engagement der internationalen Gemeinschaft. Wir sorgen uns wie Sie um die Zukunft Ihres Landes.
Care about Yemen and the Yemenis future.
Ort der Verhandlungen ist das Konferenzzentrum Schloss Johannesberg, etwa 70 Kilometer nördlich von Stockholm. Bei der Pressekonferenz zum Beginn der Gespräche rief Wallström dort am Mittag die Houthi-Rebellen und die jemenitische Regierung auf, die Katastrophe im Jemen zu beenden. Während Wallström aber lediglich als Gastgeberin agiert, will UN-Sondervermittler Martin Griffiths dieses Treffen moderieren und er will versuchen, beide Seiten bei der gegenseitigen Vertrauensbildung zu unterstützen. Er nannte die Gespräche einen Meilenstein beim Versuch, den Konflikt zu beenden. Sie könnten der erste Schritt auf dem Weg zum Frieden sein. In den vergangenen Wochen haben beide Seiten zu weniger Gewalt und zur Deeskalation militärischer Operationen aufgerufen. Das ist vor dem Hintergrund dieser Gespräche passiert, aber auch ein Zeichen dafür, dass es hier alle sehr ernst meinen. Und es gibt nach seinen Worten ein weiteres, aktuelles Zeichen, ein sehr konkretes. Ich bin erfreut, Ihnen heute mitzuteilen, dass ein Abkommen über den Austausch von Gefangenen und Menschen unter Hausarrest unterzeichnet worden ist. Das ist ein großartiges Zeichen der Anerkennung für diese Verhandlungen und es ist enorm wichtig für viele tausend Familien, die auf die Rückkehr von Angehörigen warten. Zunächst soll es aber keine direkten Verhandlungen beider Seiten geben. Griffiths will mit den Vertretern der von Saudi-Arabien gestützten Regierung und den vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen getrennt beraten. Dabei soll es unter anderem um die Möglichkeiten für die Bildung einer Übergangsregierung gehen, um die Wiedereröffnung des Flughafens der Hauptstadt Sanaa und den weiteren Austausch von Gefangenen. Der Bürgerkrieg im Jemen war 2015 ausgebrochen. Das Land wird inzwischen größtenteils von den Houthi kontrolliert. Mehr als 10.000 Menschen sind seit Ausbruch der Kämpfe ums Leben gekommen. Mehr als 2 Millionen wurden vertrieben. Nach Angaben der Vereinten Nationen müssen gegenwärtig etwa 8 Millionen Menschen hungern. Weitere 6 Millionen sind von der Hungersnot bedroht. Der Konflikt gilt deshalb als die gegenwärtig größte humanitäre Katastrophe der Welt.
Doch der Weg zu einem Durchbruch ist weit, meint unser Nahostkorrespondent Carsten Kühntop. Die Bevölkerung im Jemen habe keinen Grund für Optimismus. Hören Sie dazu seinen Kommentar.
Wie grauenvoll der Krieg im Jemen ist, zeigt schon eine einzige Statistik. Im Schnitt kommt alle 10 Minuten ein jemenitisches Kind ums Leben. Entweder ist es verhungert oder es ist an einer Krankheit gestorben. Der Bürgerkrieg, der seit fast 4 Jahren wütet, hat den Jemen in die Hölle gestoßen. Dennoch sind die Erfolgsaussichten der Gespräche zwischen Regierung und Rebellen, die in Schweden begonnen haben, nicht gut. Es ist zwar wahrscheinlich, dass beide Seiten vertrauensbildende Maßnahmen beschließen, wie den zum Auftakt verkündeten Gefangenenaustausch. Diese Maßnahmen könnten im besten Fall dazu führen, dass die Gewalt weniger wird und dass die Not und das Leiden der Menschen gelindert wird. Doch zu Verhandlungen über eine politische Lösung des Konflikts scheinen beide Seiten nicht bereit zu sein, noch nicht. Sowohl die Regierung als auch die Houthi-Rebellen glauben, derzeit Oberwasser zu haben und der jeweils Stärkere zu sein. Nach Einschätzung der Regierung sind die Houthis mittlerweile militärisch geschwächt. Aus ihrer Sicht bietet es sich deshalb an, jetzt keine Zugeständnisse zu machen. Aus Sicht der Aufständischen hingegen ist Saudi-Arabien, der wichtigste Unterstützer der Regierung, wegen der Khashoggi-Affäre tief verunsichert. Die Houthis dürften deshalb darauf setzen, dass sich die Weltmeinung weiter gegen die Saudis dreht und der Druck auf sie steigt. Für die Rebellen dürfte daraus ebenfalls folgen, jetzt hart bleiben und ausharren. Beide Seiten glauben also, bei einem Kompromiss viel verlieren, aber wenig gewinnen zu können. Regierung und Aufständische gleichermaßen kalkulieren darauf, dass die Zeit auf ihrer jeweiligen Seite ist, dass ihre Verhandlungspositionen morgen besser sein werden als heute. Angesichts dieser negativen Dynamik wird es der UN-Vermittler äußerst schwer haben. Er ist Realist und hofft, in Schweden zumindest den Weg ebnen zu können zu substanziellen Friedensverhandlungen zu einem späteren Zeitpunkt. Ohnehin sind die angereisten Unterhändler nicht mehr Herr im eigenen Haus. Das Schicksal des Jemen entscheidet sich nicht im Land selbst, sondern in Riad und in Teheran, in Abu Dhabi und in Washington. Denn längst ist der Jemen zu einem Preis geworden im regionalen Machtkampf zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Mit ihrer Unterstützung für die Houthis wollen die Iraner die Saudis piesacken und die wollen verhindern, dass sich im eigenen Hinterhof ein Vorposten des Iran etabliert. Frieden wird es im Jemen also erst dann geben, wenn die jemenitischen Akteure ihren Konflikt nicht länger als Nullsummenspiel begreifen und wenn die rivalisierenden Regionalmächte bereit sind, sich zu arrangieren. Weder das eine noch das andere ist in Sicht.
Carsten Kühntop kommentierte. Die EU-Innenminister kassieren derzeit ein Ziel nach dem anderen, zumindest in Teilen, wieder ein. Nach dem Scheitern einer umfassenden europäischen Asylreform haben sie sich nun auch von ehrgeizigen Zeitplänen der EU-Kommission zum gemeinsamen Grenzschutz distanziert. Das Problem? Das Personal fehlt. Karin Bentsch mit den Einzelheiten.
Die Brüsseler Behörde hatte vorgeschlagen, dass die EU-Grenzschutzagentur Frontex von derzeit rund 2.000 auf 10.000 Mitarbeiter aufgestockt werden soll. Und das bis 2020. Der österreichische Innenminister Herbert Kickl von der rechtspopulistischen Partei FPÖ hält das für unrealistisch.
Wir haben gesehen in den Gesprächen bisher, dass die Vorgabe der Kommission mit diesen fixen Zahlen bis 2020 eigentlich die Dimension des Machbaren sprengt.
Einen strengeren Schutz der Außengrenzen, den wollen alle EU-Länder. Aber jetzt, wo es konkret wird und darum geht, dass die EU-Länder Personal, Geld und Ausrüstung stellen sollen, rudern sie zurück. Denn Polizisten, die bis 2020 an den Außengrenzen der EU, zum Beispiel in Spanien, Italien oder Griechenland eingesetzt werden sollen, stehen dann nicht mehr im Heimatland zur Verfügung. Bundesinnenminister Horst Seehofer unterstützt die Pläne, Frontex zu verstärken. Aber nicht schon 2020, sondern erst 2025. Das wäre für mich ein machbarer Zeitplan, um die vorgeschlagenen 10.000 Grenzschützer zu erreichen, sagte Seehofer in Brüssel.
Wenn der Außengrenzschutz gewährleistet ist, könnten wir die Binnengrenzkontrollen in Deutschland beenden.
Ein österreichischer Kompromissvorschlag sieht vor, dass Frontex erst bis 2027 auf 10.000 Mitarbeiter aufgestockt werden soll. Eine europäische Grenzpolizei, in Kürze ist sie nicht in Sicht. Die Innenminister berieten auch über die Reform des europäischen Asylrechts. Sie besteht aus 7 Gesetzesvorschlägen. Darin geht es zum Beispiel um die Unterbringungsbedingungen für Flüchtlinge und eine europäische Fingerabdruckdatei. Bei den meisten dieser Gesetze sind sich die EU-Länder grundsätzlich einig. Der große Knackpunkt ist die Flüchtlingsverteilung innerhalb Europas. Sie kommt seit Jahren nicht voran, weil einige Regierungen, zum Beispiel in Polen, Ungarn und Österreich, eine Umverteilung von Flüchtlingen auf alle EU-Länder ablehnen. Die EU-Kommission hatte deshalb vorgeschlagen, das Asylpaket aufzuschnüren, damit zumindest Teile der Reformen, bei denen sich alle einig sind, noch vor der Europawahl Ende Mai nächsten Jahres verabschiedet werden können. Heute hat sich auch Bundesinnenminister Seehofer dafür ausgesprochen, dass das Asylpaket geöffnet wird.
Es ist immer besser, wenn man einen Teil gemeinschaftlich erreicht, als wenn insgesamt überhaupt kein Fortschritt erzielt wird.
Deutschland und Frankreich haben bei dem Treffen der Innenminister ein Papier mit 7 Vorschlägen vorgestellt. Es setzt zwar in Krisenzeiten weiterhin auf die umstrittene Verteilung von Flüchtlingen, lässt aber auch für einzelne Länder Ausnahmen aus berechtigten Gründen zu. Auch sollen Länder, die keine Flüchtlinge bei sich aufnehmen wollen, in Krisenzeiten alternative Maßnahmen der Solidarität ergreifen können. Bislang im Gespräch waren Geld oder die Bereitstellung von Grenzschützern.
In Paris versucht die Regierung, die Wut der Gelben Westen einzudämmen. Die jedoch denken gar nicht daran, klein beizugeben. Mittlerweile haben die Proteste auch die Gymnasien erfasst. Zum aktuellen Stand aus Paris, Barbara Kostolnik.
Macron tritt zurück. Hier in Besançon haben sich an über 200 französischen Schulen, vor allem an Gymnasien, viele Schülerinnen und Schüler dem Gelbe-Westen-Protest angeschlossen. Auch diese junge Frau in Lille. Das ist wichtig, dass wir gleichzeitig mit den Gelben Westen demonstrieren. Es bedeutet, dass mehr Menschen mobilisiert werden, auf der Straße sind. Die Eltern der Schüler sind zum Teil schon da. Wenn wir uns richtig verzahnen, sind wir mehr. Dieses Mehr fürchtet die Regierung derzeit am meisten. Einen Flächenbrand, Schüler, Bauern, Lkw-Fahrer und wer sich sonst noch den Gelbe-Westen-Protesten anschließt. Die Schülerinnen und Schüler protestieren unter anderem gegen die Reform des Abiturs oder das neue Hochschulzugangsgesetz. Wir versuchen, für unsere Zukunft zu kämpfen. Um seine Zukunft und die seiner Regierung kämpft derzeit auch der Premierminister. Édouard Philippe stand heute den Senatoren der zweiten Kammer des Parlaments Rede und Antwort.
En France, dans cet hémicycle,
in Frankreich, hier bei Ihnen, wie auf der Straße, muss immer die Republik das letzte Wort haben. Sie ist unsere gemeinsame Sache und weil wir sie lieben, müssen wir sie schützen.
Nous devons la préserver.
Schützen vor den Randalierern, die das vierte Wochenende in Folge Paris bedrohen. In den sozialen Medien wurde von einigen Gelben Westen dazu aufgerufen, nach Paris zu ziehen, um zu demonstrieren. Andere riefen dazu auf, den Élysée-Palast, Amtssitz von Präsident Emmanuel Macron, aufzusuchen. Wieder andere, wie Benjamin Cauchy von den Freien Gelben Westen, warnten vor jeglicher Gewaltanwendung. Wir rufen zur Ruhe auf. Alles soll sich friedlich abspielen. Und wir rufen dazu auf, die öffentliche Ordnung zu respektieren, die Güter und die Personen und natürlich auch die Sicherheitskräfte, die auch wütend sind. Was wird passieren an diesem Wochenende in Paris? Die Regierung befürchtet das Schlimmste. Noch mehr eingeschlagene Scheiben, noch mehr brennende Barrikaden, noch mehr Verletzte. Premierminister Édouard Philippe ist entschlossen, alles dafür zu tun, dass sich das vergangene Wochenende nicht wiederholt, unter anderem mit dem Einsatz von 65.000 Polizisten landesweit. Seit dem Beginn der Demonstrationen haben wir noch nie irgendeine Versammlung untersagt. Aber die Ereignisse vom letzten Samstag müssen uns zu größter Wachsamkeit und größter Entschiedenheit führen. Wir werden uns gegen den Hass und gegen eine Gewalt zur Wehr setzen, die unglaublich ist. Es geht um viel. Für Philippe und für Frankreich. Die Maßnahmen der Regierung greifen nicht. Und der Präsident, Emmanuel Macron, hat immer noch kein Wort gesagt.
Schon zu Zeiten des Kalten Krieges sollte sie helfen, den Frieden zu sichern. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE. Einmal im Jahr treffen sich die Außenminister ihrer 57 Mitgliedstaaten. Heute war es soweit in Mailand. Hauptthemen: die Lage in der Ukraine, zunächst aber der Streit zwischen den USA und Russland über atomare Mittelstreckenraketen. Daniel Pokraker berichtet aus Mailand.
Die Sicherheitslage in Europa habe sich für alle spürbar verschlechtert, sagt Maas. Und ein gewichtiger Grund dafür ist nach Ansicht des deutschen Außenministers die Tatsache, dass der INF-Vertrag am seidenen Faden hängt. Dieses Dokument aus den 80er Jahren verbietet Russland und den USA Besitz und Einsatz von Mittelstreckenraketen. Die USA haben Russland mit Unterstützung der NATO ein Ultimatum gestellt. Innerhalb von 60 Tagen müsse Russland sich wieder an den Abrüstungsvertrag halten. Andernfalls fühlten sich die USA nicht mehr daran gebunden. Russland dagegen sagt, man erfülle den INF-Vertrag und lasse sich keine Ultimaten stellen. Diese Gemengelage könnte zu einem neuen Wettrüsten in Europa führen, weswegen Bundesaußenminister Maas bei seiner Rede in Mailand sagte, um Frieden und Stabilität in Europa zu bewahren, müsse Rüstungskontrolle wieder Kernbestandteil der Diplomatie werden. Der SPD-Politiker forderte beim OSZE-Ministerrat eine ernsthafte Diskussion über mehr Transparenz bei Raketen und Marschflugkörpern, denn ein unkontrollierter Wettlauf um solche Waffen würde die Spannungen in Europa und weltweit verschärfen. Eine Schuldzuweisung an Russland, das nach Meinung von USA und NATO gegen den Abrüstungsvertrag INF verstößt, vermied Maas in seiner Rede.
Die Festnahme der Finanzchefin des chinesischen Technologiekonzerns Huawei hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Die Furcht vor einer Eskalation des Handelsstreits zwischen Peking und Washington hat an den Börsen für Talfahrten gesorgt. Huawei ist Marktführer für Kommunikationstechnologie und bekommt vor allem aus den USA Gegenwind. Die haben die Managerin in Kanada festnehmen lassen. Was aber genau werfen sie ihr eigentlich vor? Dieser Frage geht unser Washington-Korrespondent Sebastian Schreiber für uns nach.
Die genauen Hintergründe der Festnahme sind unklar. Medienberichten zufolge soll die Huawei-Finanzchefin gegen Iran-Sanktionen der USA verstoßen haben. Eine Stellungnahme der US-Justiz blieb bislang aus. Die kanadischen Behörden bestätigten, dass die USA darauf drängen, die Managerin auszuliefern. Morgen soll es in dem Fall eine Kautionsanhörung geben. Schon im April hatte das Wall Street Journal berichtet, die US-Justiz untersuche die Geschäfte des chinesischen Konzerns im Iran. Die Wirtschaftssanktionen der USA gegen den Iran zielen unter anderem auf Ölexporte, Schifffahrt und Banken. Huawei steht zudem unter Verdacht, mit der chinesischen Regierung zu kooperieren. Kritiker werfen dem Telekommunikationsanbieter vor, Spionagechips in seine Produkte einzubauen. Huawei weist die Vorwürfe zurück. Der demokratische Senator Chris Van Hollen sagte CNN, die chinesischen Telekommunikationsanbieter seien ein Risiko für die nationale Sicherheit der USA. Der US-Kongress hatte den Behörden verboten, Geschäfte mit Huawei zu machen, etwa wenn es um den Aufbau der Infrastruktur für das neue 5G-Netz geht. Ob die Festnahme der Huawei-Managerin sich auf den Handelsstreit zwischen den USA und China auswirkt, ist unklar. Beide Seiten hatten sich zuletzt angenähert und unter anderem vereinbart, 90 Tage lang keine neuen Strafzölle zu verhängen.
In Wien berät die OPEC heute und morgen darüber, wie ein Überangebot verhindert werden kann. Produktionskürzungen an die Organisation kann die Organisation aber nicht mehr alleine durchsetzen, weil Nichtmitglieder wie die USA und Russland ihr eigenes Ding machen. Über die laufenden Beratungen des Ölkartells berichtet Andrea Bär.
Der OPEC-Austritt von Katar, der Krieg im Jemen, die Vorwürfe nach der Tötung des saudischen Regimekritikers Khashoggi. Das mächtige OPEC-Mitglied Saudi-Arabien steht unter Druck, auch was eine Steigerung des Ölpreises angeht. Der saudische Energieminister Khalid al-Khalid sagte beim OPEC-Treffen in Wien, man habe sich noch nicht auf weitere Förderkürzungen für 2019 einigen können. Es sei wichtig, nicht OPEC-Partner im Boot zu haben, vor allem Russland. Geht es nach Saudi-Arabien, dann soll Russland bis zu 300.000 Barrel weniger fördern, das berichten mehrere Nachrichtenagenturen. Doch Moskau verhandelt offenbar noch, denn es ist nicht so stark auf einen höheren Ölpreis angewiesen wie etwa Saudi-Arabien. Analysten glauben, dass die OPEC und ihre Nicht-OPEC-Partner mindestens 1,3 Millionen Barrel weniger am Tag fördern werden. Und in Wien geht es darum, wie diese möglichen Kürzungen verteilt werden. Der Oman und Nigeria haben sich schon für weitere Kürzungen ausgesprochen. Der Iran möchte gerne Ausnahmen wegen der amerikanischen Wirtschaftssanktionen gegen Teheran. Diese wurden nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran verhängt. US-Präsident Donald Trump ist strikt gegen weitere Förderkürzungen und twitterte vor dem OPEC-Treffen, die Welt wolle keine höheren Ölpreise. Der Analyst Bill Farren-Price meinte am Rande des OPEC-Treffens, der Markt möchte moderate Kürzungen, die es ermöglichen würden, das Preislevel zu stabilisieren. Um den Ölpreis zu stabilisieren, begrenzen die OPEC-Länder und Nicht-OPEC-Partner wie Russland seit Anfang 2017 ihre Fördermenge auf nicht mehr als 32,5 Millionen Barrel am Tag. Anfang 2019 wird die Ölförderung vermutlich weiter begrenzt, denn der Ölpreis fiel in den letzten Wochen auf knapp unter 60 US-Dollar pro Fass, so tief wie seit Jahren nicht mehr. Laut Analysten ging es nur wieder nach oben, weil Saudi-Arabien und Russland eine weitere Förderbegrenzung in Aussicht stellten.
Beim Thema Essen gehen nicht nur die Geschmäcker auseinander, sondern auch die Qualität, etwa in Kliniken oder auch Alten- und Pflegeheimen. Diese setzten Bewohner und Patienten unnötigen Risiken aus, lautet das nicht gerade schmeichelhafte Urteil des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Es hat im vergangenen Jahr bundesweit 1880 Krankenhäuser und Heime kontrolliert. Carsten Zumack war bei der Vorstellung der Ergebnisse in Berlin dabei.
Oft stünden in den Einrichtungen Feinkostsalate, Rohwürste, Räucherfisch oder Tiefkühlbeeren auf dem Speiseplan. Solche Produkte könnten mit Keimen belastet sein und schwere Infektionskrankheiten auslösen, warnt die Bundesbehörde. Kontrollen haben ergeben, dass nur jedes zehnte Heim oder Krankenhaus komplett auf solche Risikolebensmittel verzichtet. Dies sei erschreckend, resümiert Bundesamtpräsident Schierski. Insgesamt haben die Lebensmittelüberwachungsämter im vergangenen Jahr mehr als 500.000 Unternehmen kontrolliert. In fast jedem siebten Fall wurden Verstöße festgestellt. Meist handelte es sich dabei um Mängel in der Betriebshygiene. Die Verbraucherorganisation Foodwatch fordert derweil, sämtliche Ergebnisse von Lebensmittelkontrollen zu veröffentlichen und dabei, anders als bisher, auch die Namen der beanstandeten Betriebe zu nennen.
Endlich denken sich zigtausende Autofahrer. Nach jahrzehntelanger Planung und 10 Jahren Bauzeit sind bei Bad Oeynhausen in Ostwestfalen jetzt die A30 und die A2 verbunden. Dort hatte das Autobahnnetz zwischen Osten und Westen noch seine letzte Lücke. Am Mittag fand auf der neuen Strecke bei Bad Oeynhausen die offizielle Eröffnung statt und Mareike Zeck war für uns vor Ort.
Es ist ein Segen für die Autofahrer. Als das neue Verbindungsstück zwischen der A30 und der A2 heute Mittag eröffnet wurde, wurde es sogar mit Weihwasser bedacht. Nach mehreren Jahrzehnten Planung und Streit wegen der möglichen Lärmbelästigung und 10 weiteren Jahren Bauzeit ist die sogenannte Nordumgehung nun fertig. Die letzten Ampeln zwischen Amsterdam und Warschau, wie es im Volksmund immer hieß, sind damit Geschichte. Denn bislang musste sich der Fernverkehr pro Tag rund 50.000 Fahrzeuge mitten durch Bad Oeynhausen schlängeln. Laut ADAC war das eine der gravierendsten Lücken im deutschen Autobahnnetz. Zur offiziellen Eröffnungsfeier hatte auch das Bundesverkehrsministerium einen Vertreter geschickt. Für den Verkehr freigegeben wird die Strecke aber erst am Sonntag. Zunächst nur für Pkw und nur in eine Richtung.
Und das war das Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, sagt Charlotte Voss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.